Ja, liebe Gemeinde, bei Medikamenten sind wir das gewohnt, dass auf Risiken hingewiesen wird. Ich will das machen vor der Predigt auch, weil das biblisch da sehr deutlich wird. Beten ist nicht ohne Risiko. Und ich hoffe, das wird so ein bisschen deutlich, auch jetzt in dem Text, den wir hier bedenken, wo es um zwei sehr unterschiedliche Männer geht, die sich vorher nicht gekannt haben und die haben beide gebetet. Und interessant ist dann in dem Bibeltext, in dem Predigtext, der eigentlich gehört der Abschnitt davor auch dazu, das ist sogar mit einer präzisen Zeitangabe, wann die gebetet haben. Ich weiß nicht, wer sich hier aus unserer Gemeinde, aus unserer Runde hier erinnern kann an bestimmte Gebete, die man vielleicht noch mal ganz genau so gar datieren kann. Mancher weiß um den Tag, wo es so einen ersten großen Schritt gegeben hat in den Glauben. Ich weiß nicht, ob wir da jemanden hier haben. Und bei vielen von uns geht da manches sehr prozesshaft, aber es gibt auch manchmal Gebete, da kann man sich an genaue Zusammenhänge erinnern. Und hier, das ist dann in dem Predigtext, den wir gleich auch hören werden und wo ich den Kontext so ein bisschen beschreiben werde, da ist genau Zeit und Ort benannt. Ich will beten noch. Danke, Jesus, jetzt für dein Wort und ich bitte dich, dass du es uns auftust und dass du es austeilst auch und für jeden auch etwas dabei hast in deinem Wort. Ja, segne du Reden und Hören. Amen. Ja, es geht und das ist dann manchmal der Vorteil, wenn man hier predigen darf. Es gibt auch manchen Stress, der damit vorher verbunden ist. Aber der Vorteil, dass man manches auch nochmal, ich werde den Text vor vielen Jahren schon mal gelesen haben, aber war mir jetzt nicht so nah und nicht so vertraut und dann festzustellen, dass das ein Text ist aus der Apostelgeschichte, ich nähere mich dem vorsichtig, aus der Apostelgeschichte 10, der eine ganz elementare Bedeutung hat und der was ganz Revolutionäres auch beinhaltet für die Beteiligten. Ich habe eben schon gesagt, in dem Kapitel 10, der Predigtext, der fängt eigentlich erst ab 21 an, das lese ich uns später auch und versuche mal den Kontext so ein bisschen zu beschreiben. In dem Kapitel, da beten zwei Menschen ungefähr fast zeitgleich, ja, ein Tag liegt dazwischen. Und beide haben sich vorher nicht gekannt und sind sich nie über den Weg gelaufen. Der eine ist ein Soldat, ein Hauptmann, das ist der Hauptmann Cornelius. Ich vermute, der ein oder andere hat von ihm gehört. Und von dem zweiten, da haben wir alle schon gehört, der Apostel Petrus. Beide am Mittelmeer, der Cornelius in Jaffa, in Jaffo, das ist heute südlich, die Stadt, kleinere Stadt südlich von Tel Aviv, das geht so ineinander über und Caesarea, soweit ich weiß, gibt es da noch dann weiter nördlich Ausgrabungen. Und es wird dann detailliert beschrieben, Petrus, wo der ins Gebet geht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei Ihnen. Gibt so besondere Orte, wo sich gut beten lässt. Wir können überall vor Gott kommen und trotzdem gibt es manchmal Orte, die uns gut tun. Da gibt es irgendwie eine Bank am Waldrand oder da komme ich in die Kirche zum Beten oder habe meinen Platz im Garten oder habe etwas, wo ich auch Ruhe habe, wo ich nicht gestört bin. Und so ist Petrus, der ist zu Besuch bei einem Gerber. Auch das wird, es ist auffällig in dem Text, es wird detailliert berichtet, bei einem Gerber namens Simon. Und es wird gerade das Essen zubereitet. Und Petrus, der hat wohl Hunger, so wird das beschrieben, aber muss noch ein Stück warten. Und er geht zum Beten aufs Dach. Ein Haus am Meer und das kann ich mir gut vorstellen. Er geht zum Beten aufs Dach und manchmal ist das auch etwas, was gut tut. An das Flüsschen zu gehen zum Beten oder die Bergsilhouette zu haben und zu beten. Und Der Petrus hat wahrscheinlich hier auf dem Dach gestanden, gekniet, die Arme erhoben, wie auch immer, und hat wahrscheinlich zwischendurch auch zumindest den Blick aufs Meer gehabt, hat so die Weite gesehen. Und von dem Cornelius, von dem Hauptmann, der dann den Tag vorher schon gebetet hat, da ist erwähnt, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Und das ist eben da bemerkenswert, weil er nicht zum Volk Gottes gehört hat. Da gab es wohl einige, die zu denen das über die das gesagt worden ist. Und wie gesagt, beide beteten, und es sind historische Gebete. Es sind historische Ereignisse, sagen wir so. Es sind historische Ereignisse, diese Gebete. Ja, und man kann fragen, und das wird nicht so ganz deutlich, was waren das? Was haben die gebetet? Bei dem Cornelius wird später deutlich, der hat vorher gefastet. Also Fasten kann etwas sein, was uns auch im Gebet unterstützt, was vielleicht die Ernsthaftigkeit deutlich macht des Gebetes, was uns aber auch hilft, uns zu konzentrieren, auch da, wo Ablenkungen kommen. Wie haben sie gebetet? Ich weiß nicht, wie wir beten. Ich weiß, bei mir gibt es ganz oft dieses Herr, erbarme dich. Meistens vor irgendwelchen konkreten Situationen oder ein Sorgenbringen vor Gott, auch ein Danken und ein Loben. Das steht hier in diesem Kapitel 10 in der Apostelgeschichte nicht eindeutig. Aber dann steht was auch später Petrus nochmal bekennt, dann steht bei Petrus etwas, dass eine Verzückung über ihn kam. Schon mal erlebt, eine Verzückung im Gebet? Es gibt so besondere Punkte. Es ist jetzt die Frage, was wir mit diesem Begriff assoziieren, Verzückung. Und es gibt so besondere Erfahrungen, da sitze ich hier im Gottesdienst und ich sitze da und höre ein Wort und bin ergriffen und denke, das ist jetzt nur für mich. Da ist eine besondere Erfahrung, eine besondere Begebung. Und deutlich wird bei Petrus, das ist nicht sein Standard. Das ist nicht, dass der immer so solche Erfahrungen hat, aber anscheinend doch immer wieder, dass er solche Erfahrungen kennt, dass da Gott ihm begegnet im Gebet, in seinem Wort. Und dann, wie gesagt, wird das hier bei Luther mit diesem Begriff Verzückung umschrieben. Manche Ausleger sagen, das wird eine besondere Haltung gegeben haben im Gebet. Ich bin da nicht so ganz sicher. Also besonders hingegeben, besonders auch erwartungsvoll, dass Gott redet. Das geht eigentlich aus dem Text nicht hervor. Das meinen wir manchmal, ist meine Befürchtung. Man muss besonders, ganz besonders beten, ganz besonders hingegeben sein. Und da gibt es auch biblisch andere Beispiele, wo das eben nicht so ist. Und wie gesagt, für Petrus eine Erfahrung, die er schon kannte. Und Cornelius, der macht dagegen eine Erfahrung, der betet und dann erscheint ihm ein Engel. Und Cornelius erschreckt. Das hat er noch nie erlebt. Da hat er eine Erscheinung, und das ist also erstmal mit ganz viel Erschrecken verbunden. Also man kann nicht sagen, nur positiv. Und in der Cornelius, bei dem will ich bleiben, vielleicht wahrscheinlich eine erste Erfahrung, da kommt ein Engel und der spricht zu ihm, sagt, deine Gebete, die sind erhört worden. Und dann geht es weiter und da kommt dann eine präzise Angabe. Nimm Kontakt auf zu einem Petrus. Und er sagt ihm, wo der Petrus ist, bei dem in Caesarea und bei dem Gerber Simon, sende Männer zu ihm und lass ihn rufen. Klingt alles ein bisschen fremd, oder ist das vielleicht etwas, was bei uns auch manchmal vorkommt, aber wir es gar nicht Gott zuordnen unbedingt? Da kommt uns im Gebet, der geht uns im Gebet der Gedanke durch den Kopf, Mensch, ruf doch den mal an. Oder besuch doch den mal. Geh bei der Frau doch mal vorbei. Kennt ihr solche Erfahrungen? Da kommt einem so ein Gedanke und ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Ich kenne da Unterschiedliches. Auch dem, das eine ist dem Folgen und das andere ist sowas auch immer wieder schnell zu verwerfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sowas immer von Gott auch kommt, aber ich wünsche euch das, wünsche mir das, an den Stellen auch sensibler zu sein. Gott gibt uns Namen in den Kopf, Gott gibt uns Menschen in den Kopf. Und Gott scheint, und das wird auch in diesem Predigttext deutlich, es ein Anliegen sein, Beziehung zu stiften, dass Grenzen überwunden werden. Gott lässt Menschen Grenzen überwinden. Das war schon etwas befremdlich, dass da ein Engel kommt und geht zu dem Simon Petrus und lass ihn rufen. Ich werde gleich noch sagen, warum. Bei Cornelius bei ein Engel und bei Petrus eben, wie ich gesagt habe, ein Verzücktsein, was aber, wenn ich das hier richtig sehe, auch sehr abrupt endet, weil er hat dann eine Vision und das hat eher was mit Horror zu tun, würde ich sagen. Also da scheint die Verzückung sehr schnell einen Abschluss gefunden zu haben. Ich lese uns mal das, was der Petrus da erfährt. Und als Petrus hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber das Essen zubereiteten und jüdisch, das dauert schon seine Zeit, bis da alle Regeln auch eingeführt werden, dass das auch rein, die Reinheitsgebote eingehalten werden. Während sie aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn und er auf dem Dach und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß wie ein großes leinendes Tuch zu ihm herunterkommen. Ein Tuch und darauf ein Gefäß, an vier Zipfeln festgebunden. Das wurde auf die Erde herabgelassen. Bis dahin ist noch alles gut. Und jetzt kommt dann etwas, und daran waren allerlei vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Und es war für den Petrus was ziemlich Gruseliges, was er da gesehen hat, weil das waren alles Getier, was für die Juden unrein war, also wo es ihn geschüttelt hat. Ich weiß nicht, stellt euch mal irgend, gibt es Essen, was euch schon mal vorgesetzt wurde und es hat euch geschüttelt. Kennt ihr die Erfahrung? Es gibt manche so besonderen Situationen, wenn man in anderen Kulturen und in anderen Ländern ist. Manchmal braucht man gar nicht so weit zu reisen. Und dann gibt's was und dann ist da was vor mir. Ich weiß, als Kind wir waren in Österreich auf einem Bauernhof und die Bäuerin konnte super kochen, aber Heiligabend gab es einen Karpfen, es war nur Fett oder in meiner Erinnerung und ich habe da gesessen und ich habe mich geschüttelt und meine Mutter sagte, ein bisschen isst du. Ich weiß nicht, wer solche Erfahrungen auch kennt. Aber da gibt es und gibt zwei, drei andere Geschichten auch. Das war ekelig, diese Situation. Er hat Ekel empfunden. Das kriegen wir schwer zusammen. Verzückung und Ekel. Eine besondere Erfahrung hier. Und dann sieht er sowas. Und es wird dann noch schlimmer. Also bleibt nicht dabei, das geht weiter. Und eine Stimme sagt zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Also so alles so Getier, Kriechtiere und auch mit den Vögeln war das für die ist so eine Sache. Das ist schlachte und iss. Petrus aber sagte, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also das ist eigentlich überhaupt noch nie ein Thema für ihn gewesen. Da war auch noch nie eine Versuchung. Wird in Jerusalem wird berichtet, da gibt es dann schon auch Metzger, die Schweinefleisch verkaufen, und da geht man, weil es dann schmeckt, gehen manche hin, und für andere ist das mit dem Schütteln verbunden. Und der Petrus, das wäre nie ein Thema gewesen, und sagt, was, ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sagte zum zweiten Mal, immer bemerkenswert, wenn das öfter kommt hier, zu ihm, was Gott gereinigt hat, mache du nicht unrein. Und das geschah dreimal, und das Gefäß wurde wieder in den Himmel hinaufgenommen. Tja, wie wird es Petrus gegangen sein? Dann hat er so ein Bild. Ich weiß nicht, was wir uns fragen, wenn wir jetzt diesen Text hören. Vielleicht geht es uns ähnlich wie Petrus. Hier steht nämlich bei mir, als Petrus bei sich selbst ratlos war. Also Petrus hat keine Idee, was diese Vision, also er konnte das als eine besondere Erfahrung auch mit Gott, das konnte er schon definieren, erkennen, aber er war bei sich ratlos, was denn diese Vision, die er gesehen hatte, bedeuten könnte. Und der Cornelius hat den Tag vorher gebetet, seine Leute, einen gottesfürchtigen Knecht wird da auch benannt und zwei andere Männer gesandt, und als die bei dem Haus des Simons vor der Tür standen und riefen und fragten, ob Simon mit dem Zunamen Petrus da wohne, da kam dann so das Nächste. Da wurde, während Petrus über die Vision nachdachte, kam er, sieh, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf und zieh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Und da kommt so langsam so eine Ahnung, denn diese drei Männer, für uns schwer, anderer Kultur, nicht nur anderer Kulturkreis, also da die Juden und da die Heiden, nicht nur ein anderer Kulturkreis, sondern mit denen, man verkehrte nicht miteinander. Mit denen hatte man nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob es in Lauben und Umgebung, wo gibt es die Menschen, mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Und die stehen vor meiner Tür, und Petrus lässt sich darauf ein, da mitzugehen, und da erkennt, dass diese Vision, die da vorher war, auch die setzt ihn an der Stelle in Bewegung. Das wird dann aber nicht mehr so lang, also seid keine Sorge. Ich lese uns den Predigttext dann, der fängt nämlich dann erst an. Da stieg Petrus hinab zu den Männern, die von Cornelius zu ihm gesandt waren, und sagte, seht, ich bin es, den ihr sucht. Was ist der Grund dafür, dass ihr hier seid? Sie sagten, Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der bei dem ganzen Volk der Juden einen guten Ruf hat, hat zum Beispiel auch Almosen gegeben und wie er gelebt hat, der wurde von einem heiligen Engel angewiesen, dich in sein Haus rufen zu lassen und Worte von dir zu hören. Da rief Petrus sie hinein und beherbergte sie. Am nächsten Tag aber brach Petrus mit ihnen auf, und einige Brüder von Jaffa gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Also was ich am Anfang gesagt habe, war genau andersrum. Der Cornelius in Caesarea und Petrus in Jaffa. Oder habe ich es richtig gesagt? Ich weiß nicht. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Also der war schon voll vorbereitet. Da kommt Petrus, und der hat eingeladen, da anscheinend ohne Ende. Als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und fängt an, Petrus anzubeten. Petrus aber reagiert da sehr schnell. Petrus aber richtete ihn auf, also er nahm ihn, richtete ihn auf und sagte: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und indem er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sagte zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es einem jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Das ist auch eine interessante Eröffnung des Gesprächs von Petrus hier in der Runde. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich gerufen wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich rufen lassen? Also geht da in das Haus und fragt, eröffnet mit einer Frage. Wer weiß, geht da, macht den Besuch, sucht ihn auf, ohne genau zu wissen, was er da soll. Und er fragt, warum habt ihr mich rufen lassen? Cornelius sagt, vor 4 Tagen habe ich gefastet und bis zu dieser Stunde und um die 9. Stunde betete ich in meinem Haus. Und sieh, da stand ein Mann in einem glänzenden Gewand vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Jaffa und lass einen Simon mit dem Zunamen Petrus herbeirufen, der im Haus des Gerbers Simon am Meer wohnt. Der wird, wenn er kommt, zu dir reden. Da sandte ich sofort zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier gegenwärtig vor Gott, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Und da öffnete Petrus seinen Mund und sagte, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Hier passiert was ganz Wichtiges. Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Petrus also bis dahin, eigentlich ist Jesus doch gekommen für das Volk des alten Bundes, also nicht für uns hier. Das war so der Glaube des Petrus. Sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Und dann geht das weiter und am Schluss werden auch da viele getauft. Bei wem tut Gott das größere Wunder? Bei Petrus oder bei Cornelius? Wir haben eben Cornelius, der Petrus kommt und Cornelius fällt vor ihm nieder. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, dass jemand anderes vor ihm niedergefallen ist. Wenn man auf Reisen ist im Orientalischen oder Afrikanischen und da sind Menschen, die betteln und da kann man auch so eine Erfahrung auch machen. Ich finde eine sehr unangenehme Situation. Und Petrus, der geht ganz schnell mit der Situation um, der richtet den Cornelius auf. Ich bin nur ein Mensch. Ja, liebe Gemeinde, Hausbesuche können viel verändern. Hausbesuche können viel verändern. Ich weiß nicht, wie ihr mit Menschen im Kontakt seid. Und ich merke, ich kriege viele E-Mails, viel über WhatsApp und die Anrufe sind weniger geworden in den letzten Jahren. Telefon geht weniger. Mit den Besuchen überraschend, spontan. Auch das ist etwas, was weniger geworden ist in den letzten Jahren. Und andererseits ist das schon etwas, was uns in den biblischen Kontext immer wieder deutlich wird. Also Gott ist einer, der Brücken baut. Gott ist einer, der will, dass wir uns besuchen. Und das Interessante ist hier in dem Text, also der Petrus, der hat sowieso schon Leute besucht, aber der wäre nie auf die Idee gekommen, zu jemandem wie dem Cornelius zu gehen. Ich weiß nicht, wo es Menschen gibt für dich, wo du vielleicht seit Jahren denkst, Mensch, eigentlich. Ne, und irgendwas ist da gewesen. Und was hält uns da, einen Schritt zu gehen? Ich habe manches Mal erlebt, dass Besuche verändern. Eine kurze Erfahrung, ich hoffe, ich habe die noch nicht erzählt, hier in der Gemeinde, war vor Jahren, ich habe im CVM in Düsseldorf gearbeitet und da gab es, das war ein junger Marokkaner, der war nicht so zart wie ich hier, sondern eine stabilere Figur, als ich sie jetzt habe. Ich damals etwas ranker und schlanker. Und dieser Mustafa, der war in der offenen Jugendarbeit im CVM, der war in der Lage, mich mit einem Arm hochzuheben. Na, das ist also das. Und ich kann das so sagen, immer wenn der kam, gab es irgendwo Theater. Ne, also ich, so richtig Angst habe ich nicht gehabt, aber mir war immer sehr unwohl. Ich war immer in Alarmbereitschaft, wenn der kam. Und wir kamen zwischendurch dann auch mal ein bisschen ins Gespräch, aber immer wenn der kam, auch die anderen Jugendlichen, man wusste, ach, das wird jetzt nicht gut. Und ich weiß nicht genau, da kann ich mich an den Ursprung nicht erinnern, was mich dazu gebracht hat, ihn bei seinen Eltern zu Hause zu besuchen. Eine muslimische Familie, ganz einfache Verhältnisse in Düsseldorf hinter dem Bahndamm, Altbau. Da ging man sowas, hat es in Lauben, gibt es sowas noch oder hat es das gegeben? Toilette war auf der Etage, also für mehrere Parteien. Und der Vater war bei der Müllabfuhr gewesen und war durch einen Arbeitsunfall, hatte sich die Hüfte gebrochen und auch nie wieder so ganz heil geworden. Und da war ich bei denen war ich da zu Besuch. Und ich wusste auch nicht so ganz, warum und wofür. Und es ist auch nichts ganz Spektakuläres passiert, das möchte ich vorwegnehmen. Aber das war interessant, dass nach diesem Besuch, wo die ihre Sorgen mir erzählten und wir im Austausch waren und es über den, ich habe nichts gesagt über den Mustafa, der Schwierigkeiten bereitete, aber sind uns begegnet und ab diesem Tag, wenn der in die offene Jugendarbeit kam, das war immer super. Es gab nie wieder irgendwelche Schwierigkeiten miteinander und da habe ich dann an manchen Stellen gemerkt, Brücken überwinden. Und das Erstaunliche ist dann immer wieder, was haben Menschen denn eigentlich für Bilder von uns? Vielleicht eine Sache noch, auch da mit jugendlichen Marokkanern, Ute und ich, jung verheiratet, trafen die da in diesem Viertel und die fragten, wer ist denn die Frau? Ich sagte, das ist meine Frau, wir sind verheiratet. Guckten die mich an, wie Deutsche, die verheiratet sind? Ich weiß nicht, wie fremd das für euch klingt. Nee, aber da in diesem Viertel, die kannten die deutschen Männer, die ins Bordell gingen, was da in der Nähe war, die kannten die drogenabhängigen deutschen Männer. Also ein Bild von Deutschen kann man haben. Nee, und waren dann ganz erstaunt, dass da ein Paar ist, um die 30 Deutsche, die verheiratet sind. Also bei Hausbesuchen, da kann einiges in Bewegung kommen. Und hier nochmal zurück zur Geschichte, bevor ich mich darin verliere. Petrus besucht ihn, weiß nicht genau warum und das wird ihm dann im Erzählen des Cornelius deutlich. Das Evangelium auch zu den Heiden. Grenzen überwinden, wie unvorstellbar für Petrus. Und da macht Sinn zu überlegen, wo ist denn das eigentlich für mich auch unvorstellbar, wo sind die Menschen? Ja, Gott nimmt Kontakt auf, ein zartes Anklopfen Gottes, so eine Aufforderung, nimm Kontakt auf, mach einen Besuch. Ich glaube, das passiert öfter und manchmal rauscht es so an uns vorbei. Gott ist kein Gott, der Grüppchenbildung will. Er will Menschen auf Augenhöhe. Petrus bringt das Evangelium dem Haus des Cornelius. Aber Petrus lernt durch Cornelius. Cornelius erweitert den Horizont des Petrus. Nicht ich, der Helfer, wenn ich jemanden besuche, nicht ich, der Helfer, der Überbringer der guten Nachricht, der Segnende und du, der Hilflose, der Bedürftige, der zu Segnende, sondern ich selber, der Gesegnete, da, wo ich hingehe. Wir Menschen denken schnell in Kategorien, auch von oben und unten. Wer ist da? Eigentlich ist uns klar, wir sind gleich, wir sind auf Augenhöhe und manchmal dann doch dieses, wer ist denn mehr wert und wer ist weniger wert? Petrus richtet Cornelius auf, ich bin auch nur ein Mensch, beide bedürftig der Gegenwart Gottes, beide bedürftig Besuch zu bekommen über Grenzen hinweg. Das ist schon immer so gewesen. Traditionen zum Beispiel. Ich glaube, auch wir leben in mancherlei Traditionen. Die sind wichtig, aber sie können auch blockieren. Wo bin ich frei? Auch das war schon immer so, auch zu überwinden und auch Schritte neu zu gehen. Du und ich, wir sind unterschiedlich, wir sind uns vielleicht fremd, aber da steht nicht einer höher als der andere. Gott wünscht sich, dass wir uns begegnen, uns in die Augen schauen, miteinander reden. Hier gibt es so das Wort, es ist Zeit, dass wir zur sechsten Stunde beten und gut darauf hören, was Gott uns sagen will und dass wir losgehen ins fremde Haus und miteinander reden auf Augenhöhe, damit Gott wieder verbinden kann, was nach seiner Schöpfung immer schon zusammengehört. Amen.